Heute machen wir uns auf den Weg ins Ehle-Tropenparadies, denn dort haben wir uns mit Kurator Björn Unger verabredet. Björn möchte uns heute eine ganz besondere Tierart vorstellen, welche die Besucherinnen und Besucher in der Zoom-Erlebniswelt nicht so auf den ersten Blick wahrnehmen. Aber wer Björn kennt, der weiß, Artenschutz wird heute ein großes Thema sein. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Rangezoomt, Ihr Podcast mit Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören es an der Atmosphäre. Wir haben es uns im Ehle-Tropenparadies ein bisschen gemütlich gemacht und haben Björn Unger bei uns. Björn, schön, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, mit uns hier aufzuzeichnen.
Ja, schön, dass ich mal wieder da sein kann. Ich finde es sehr toll, dass wir immer wieder andere Gäste dabei haben und dass wir jetzt auch mal wieder ein für mich sehr spannendes Thema gefunden haben, über das wir heute sprechen können.
Genau. Und wir erzählen es am Anfang immer wieder. Ne? Du bist der Kurator hier in der Zoom-Erlebniswelt. Das ist, wie ich finde, ein super Titel. Aber ich glaube, nicht jeder weiß genau, was das ist. Also was macht der Kurator?
Genau, ich bin einer von zwei Kuratoren hier bei uns. Und die Kuratoren hier im Zoo kann man so ein bisschen als Abteilungsleiter im Bereich der Zoologie sehen. Das heißt, wir sind verantwortlich für mehrere Tierpflegerteams, für mehrere Reviere und die Menschen, die da arbeiten, aber eben auch die Tiere, die wir da unter unserer Obhut haben. Wir kümmern uns darum, wie die Tiere versorgt werden, versuchen da Standards vielleicht zu verbessern oder die Haltung immer weiter zu optimieren. Wir versuchen oder wir organisieren Tiertransporte zum Beispiel. Ja. Also wir kümmern uns um den Tierbestand. Wenn Tiere geboren werden, wenn Tiere versterben, dann müssen die entsprechend ausgetauscht werden, also es kommen wieder neue Tiere und das ist so unsere Hauptaufgabe.
Und ihr macht so ein bisschen, das kann man auch nochmal erzählen, ihr macht so ein bisschen die Buchhaltung, ne? Weil ihr seid ja nun mal halt als Zoo auch im europäischen und weltweiten Kontext irgendwie unterwegs und haben wir in anderen Folgen gehabt, das wird ja alles genauestens dokumentiert und da habt ihr auch einen Blick drauf.
Alles das, was wir machen, müssen wir in irgendeiner Form dokumentieren, das heißt, wir sind da sehr hinterher, dass zum Beispiel eine Tierbestandsliste geführt wird, damit wenn hier ein Tier verstirbt zum Beispiel, was ja bei einem großen Tierbestand sehr regelmäßig passiert, dass das Tier dann eben auch aus unserer lokalen Bestandsliste ausgetragen wird, aber auch aus dem großen Online-System ZIMS, wo die ganzen Zoos vernetzt sind und wo eine Online-Datenbank geführt wird, da werden dann die Tiere ausgetragen, neue Tiere eingetragen, aber auch zum Beispiel Gewichte über die Tiere geführt oder andere Informationen, die vielleicht für den Kontext, für die Haltung relevant sind.
Gut, wir haben uns jetzt heute hier im Ehle-Tropenparadies zusammengesetzt, weil wir uns mit einer Tierart beschäftigen wollen. Ich weiß gar nicht, ob Tierart der richtige Ausdruck ist, aber da würdest du mich ja, wenn, dann auf jeden Fall korrigieren. Es geht um den vietnamesischen Krokodilmolch. Musste ich jetzt genau ablesen, weil auch in der Kombination die beiden Worte nicht ganz einfach. Also, ich sag mal, Vietnam kenne ich, Krokodil kenne ich auch. Molch ebenfalls, nur in der Kombination zusammen nicht. Deswegen nähern wir uns dem Ganzen mal an. Was ist denn bitte schön der Krokodilmolch?
Genau, also erstmal muss ich sagen, es ist eine total spannende Folge, weil wir heute über eine Tierart sprechen, von der wahrscheinlich die allermeisten Besucher gar nicht wissen, dass wir die halten. Mhm. Wir halten die wirklich mit einem ganz klaren Artenschutzziel. Das ist also eine Art, die vielleicht für viele Besucher gar nicht so attraktiv ist. Es ist vielleicht eher so eine Liebhaberart, die man ein bisschen suchen muss, die auch sehr versteckt hier gehalten wird. Wir gehen gleich noch mal ein bisschen genauer auf das Terrarium ein.
Ja.
Genau, aber was ist es? Du hast es schon ganz gut beschrieben. Also Vietnam, da kommen die Tiere her.
Ja.
Molch sagt vielleicht dem einen oder anderen auch was. Das sind die Tiere, die man hier auch in Deutschland zum Beispiel in Teichen findet. Die Kammmolche oder Bergmolche, die es in Deutschland gibt. Krokodilmolch, also der Begriff Krokodil, der soll so ein bisschen anspielen auf die äußerliche Erscheinung von dem Tier. Die haben so ein bisschen ein skurriles Äußeres, was so für manche ein bisschen an Krokodile erinnert eben.
Okay, werden wir gleich noch genauer beschreiben. Aber nochmal ganz, also ich habe gerade gesagt, eine Tierart, Molch, ist das richtig? Oder, also wir sprechen ja hier häufig, und das lerne ich ja auch jedes Mal neu, wir sprechen ja über Arten, Gattungen und sowas.
Familien.
Familien, genau. Da ist jetzt die Frage, bin ich da richtig unterwegs oder gibt es dazu noch mehr zu sagen?
Also die Art ist der vietnamesische Krokodilmolch, wissenschaftlich Thylototriton vietnamensis. Das ist die Art. Und die Krokodilmolche sind die Familie. Da gehören quasi dann verschiedene Arten dazu. Es gibt sehr, sehr viele Arten von Krokodilmolchen, nicht nur den vietnamesischen.
Ja.
Wir fokussieren uns heute aber eben speziell auf diese Art, also den vietnamesischen Krokodilmolch.
Okay. Was gehört da sonst noch zu? Ne? Ich habe hier aufgeschrieben bekommen auf meiner Liste irgendwie Schwanzlurche, Salamander. Das gehört auch alles irgendwie in diese...
Okay, wir fangen noch ein bisschen weiter oben an.
Genau.
Also, wir beschäftigen uns mit Amphibien. Mhm. Amphibien kennt jeder. Die häufigsten Amphibien sind die Froschlurche und die Schwanzlurche. Ja? Froschlurche, weiß jeder, ist ein Frosch zum Beispiel, also ein Grasfrosch, ein Laubfrosch, ein Teichfrosch, ja? Ohne Schwanz, mit den langen Beinen, die sich meistens springend fortbewegen. Und die Schwanzlurche, ganz typisch dafür wäre in Deutschland zum Beispiel der Feuersalamander, kennen auch viele, relativ großer Schwanzlurch, diese schwarz-gelben. Von der Größenordnung tatsächlich relativ ähnlich wie einige Arten von den Krokodilmolchen.
Mhm.
Und genau, also Familie sind die echten Salamander, Ordnung sind die Schwanzlurche. Und wir sprechen dann über die Art, speziell den vietnamesischen Krokodilmolch.
Okay, so, jetzt gehen wir aber nochmal aufs Aussehen ein bisschen ein. Ja. Die Frage, die ja immer als erstes kommt, ist, wie groß ist der eigentlich? Also bei Krokodil denkt man natürlich normalerweise eher an ganz groß. Beim Molch denkt man eher dann doch an kleiner.
Relativ klein.
Genau. Und bei Vietnam denkt man gar nicht jetzt an Größe, aber machen wir es mal. Also
Sind die so? Also so wahnsinnig groß sind die nicht. Ich würde sagen, so eine Gesamtgröße können die bis zu 15 cm erreichen.
Ja.
Davon ist aber die Hälfte ungefähr der Schwanz. Das ist ja ein Schwanzlurch mit einem langen Schwanz hinten dran. Das heißt, die reine Körperlänge, die liegt wahrscheinlich eher so bei 8 bis 10 cm ungefähr. Sind also eine relativ kleine Art. Die sind von der Körperfarbe sehr dunkel. Je nach Art, speziell der vietnamesische Krokodilmolch, ist besonders dunkel, fast schwarz.
Ja.
Hat aber so ein paar gelbliche oder orangene Farbkleckse, insbesondere an den Zehen und an der Körperunterseite. Da ist er also ein bisschen farbiger. Von oben beim Draufgucken sehr dunkel. Und dazu hat er mehrere so Kämme von Warzen über den Rücken. Und die sind auch leicht eingefärbt in so einem Orangeton. Das heißt, da hat er so ein bisschen Farbkleckse. Ansonsten ein sehr dunkles Tier.
Kommt von diesem Schuppigen dann halt eben der Vergleich zum Krokodil oder hat es was mit dem Maul zu tun? Also Maul ja beim Krokodil auch sehr typisch.
Genau, das Maul beim Krokodil ist ja sehr lang, spitz, eher dünn. Beim Krokodilmolch eher etwas gedrungenerer und breiterer Kopf. Aber genau, also der Name kommt tatsächlich von dieser an so ein bisschen Schuppen erinnernden Warzen, die sich über den Körper erstrecken.
Wir haben uns im Vorfeld ja Bilder angeguckt und wir haben mit dem Krokodilmolch irgendwie die berühmte fiktionale Figur ohne Zahn, also diesen Drachen, verglichen, weil wir da eine Ähnlichkeit festgestellt haben. Kann man das sagen oder, also jetzt mal abgesehen von der Größe?
Optisch auf den ersten Blick finde ich schon, also kann ich nachvollziehen, wo die Idee herkommt.
Mit diesem runden Maul
mit diesem
vorne,
etwas runden, breiten Kopf, genau so ein breites Maul. Kann ich nachvollziehen, wo die Idee herkommt auf jeden Fall. Ja.
Okay. Also, wo in der Welt und in welchen Regionen kommt der vor? Du hast gesagt, es gibt mehrere Krokodilmolche, aber wir sprechen halt eben über den vietnamesischen. Da ist es im Namen schon drin, aber vielleicht kannst du so ein bisschen was über Verbreitungsgebiete sagen.
Genau. Erstmal ist wichtig zu wissen, es gibt sehr, sehr viele Arten von diesen Krokodilmolchen.
Ja.
Alle kommen aus Asien, also es sind Arten, die nur in Asien vorkommen. Und dort beginnt das Verbreitungsgebiet so ein bisschen in Nepal, nördliches Indien, geht dann über südwestliches China und dann die nordöstlichen Länder von Südostasien. Sprich, in Thailand kommen die vor, in Vietnam kommen die vor, in Laos kommen die vor. Aber da eben in sehr vielen verschiedenen Arten.
Ja.
Und was ganz spannend ist, unsere Art, der vietnamesische Krokodilmolch, wurde erst 2005 wissenschaftlich beschrieben. Das heißt, in Anführungszeichen entdeckt. Man wusste sicherlich schon vorher, dass in der Region in Vietnam Krokodilmolche vorkommen. Was aber Früher ist man davon ausgegangen, dass es sich um sehr wenige Arten handelt, mit sehr großen Verbreitungsgebieten. In den letzten Jahren wurde sehr, sehr viel Forschung betrieben und da sind ganz, ganz viele neue Arten dazugekommen, weil man eben gemerkt hat, dass verschiedene Lokalformen eben anders aussehen, also vielleicht eine andere Genetik haben oder auch andere optische Merkmale haben. Und speziell der vietnamesische Krokodilmolch, der hat ein ganz, ganz kleines Verbreitungsgebiet. Das sind nur 2-3 fragmentierte Orte ganz im Norden von Vietnam. Und da kommt eben speziell diese Art vor.
Wenn du sagst 2005, also sind ja auch erst 20 Jahre, sind sowas Zufallsfunde oder hat man halt einfach nur nicht genug geforscht?
Nein, also da wird einfach mehr geforscht in den letzten Jahren. Da sind auch in den letzten Jahren immer wieder neue Arten. Also ich meine, letztes Jahr sind 3 neue Arten von den Krokodilmolchen dazugekommen. Im Jahr davor auch 2 neue Arten. Also der Gesamtbestand hat sich von Anfang der 2000er vielleicht so 20 Arten auf jetzt so zwischen 30 und 40 Arten erweitert. Das heißt, da wurde einfach sehr, sehr viel geforscht, viel Feldforschung gemacht, überall geschaut, welche Arten kommen hier genau vor, unterscheiden die sich von anderen Tieren, die ich vielleicht woanders gefunden habe. Und so kommt es eben, dass immer neue Arten beschrieben werden.
Aber dann sag mal, du sagtest ja gerade zu Beginn schon irgendwie auch hochgefährdet, deswegen ja auch nicht zuletzt hier für die zoologischen Einrichtungen interessant. Kommt denn diese hohe Gefährdung auch daher, das ist die, du hast ja gerade beschrieben, nur in so ganz, ganz wenigen
Regionen? Das hat definitiv was damit zu tun, weil zu einer Zeit, wo ich davon ausgegangen bin, dass das alles die gleiche Art ist und ich finde die in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Gebieten, da gehe ich natürlich davon aus, die ist weit verbreitet, davon müsste es viele geben. Mit der Erkenntnis, dass es sich um ganz viele Arten handelt, die wirklich nur ganz, ganz kleine Verbreitungsgebiete haben und wo die Verbreitungsgebiete vielleicht auch sehr fragmentiert sind. Das heißt, die Tiere kommen da schlecht raus in ein anderes Gebiet, weil zum Beispiel darum Landwirtschaft ist oder Bergbau oder so und dann diese kleinen vielleicht Naturschutzgebiete oder verbleibenden Wälder sehr fragmentiert sind. Dann sind die Tiere natürlich besonders gefährdet, weil dann wissen wir, die Tiere kommen wirklich nur da vor und wenn den Tieren da was passiert, dann gibt es die Art vielleicht nicht mehr.
Genau, und da ist ja jetzt Vietnam auch nochmal ein bisschen das Stichwort. Der aufmerksame Zuhörer, Zuhörerinnen erinnern sich daran, dass wir ja auch schon mal über dieses Programm Vietnamazing gesprochen haben. Nicht ganz zu Unrecht, dass wir in der Dezemberfolge darauf nochmal hinweisen, denn das ganze letzte Jahr hat sich ja mit der Region stark beschäftigt, hier auch bei euch in Gelsenkirchen.
Tatsächlich sogar die letzten 2 Jahre. Die Kampagne Vietnamazing, ist schön, dass du es ansprichst, die war mit einer der Gründe, warum wir uns für die Haltung von der Art entschieden haben. Wir haben die selbst erst seit 2024 hier bei uns im Zoo.
Ja.
Und die Vietnamazing-Kampagne, die von der EASA, also von dem Europäischen Zooverband, gestartet wurde, die sollte eben Fokus richten auf genau diese Region, also auf Vietnam, einen Biodiversitäts-Hotspot, wo ganz, ganz viele Arten leben, die eben stark bedroht sind. Ein Land, das auch relativ arm ist. Das heißt, also wird vielleicht nicht überall gleich stark auf die Wildtiere geachtet, beziehungsweise ist es wichtig, da einfach den Fokus drauf zu stecken, da vielleicht herauszufinden, was sind da wirklich die gefährdeten Arten, vielleicht die endemischen Arten, also die Arten, die nur dort vorkommen. Und diesen Arten dann eben die entsprechende Aufmerksamkeit zu geben. Und darum ging es in der Kampagne Vietnamazing. Und wir haben verschiedene Tierarten hier im Zoo, wo wir quasi auf diese Kampagne einspielen. Zum Beispiel auch der Vietnam-Fasan, der auch hier um uns rum in der Tropenhalle lebt und hier auch züchtet. Und genauso eben auch hier in der Tropenhalle dann der vietnamesische Krokodilmolch.
Vielleicht kommen wir am Ende der Folge nochmal dazu, was die 2 Jahre Vietnamazing so gebracht haben. Denn es ist ja nicht ohne Grund, dass man gerade in diesen Diversitäts-Hotspots klingt auch viel geiler als Problemregionen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber am Ende ist es das gleiche Wort. Die Kampagne hat ja auch was gebracht. Vielleicht kommen wir da am Ende noch mal zu. Jetzt interessieren sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich ganz stark für die typischen Lebensräume. Und was wir sonst noch alles über den vietnamesischen Krokodilmolch wissen müssen. Also, wo lebt er denn? Also, wie würde jetzt quasi der Lebensraum aussehen, wo der sein Zuhause sucht?
Ja, eigentlich sieht er ein bisschen aus wie unsere Tropenhalle hier. Es sind Tiefland-Regenwälder, wo er vorkommt. Das heißt, da gibt es einen Baumbestand, Sträuche, Bambus und so weiter. Also eine dichte Vegetation. Es sind Gebiete, in denen es viel regnet. Es gibt da eine Regenzeit, also einen Monsun. In der Zeit bilden sich dort viele Tümpel, Wasserstellen, in denen sich der Krokodilmolch auch fortpflanzt. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal genauer drauf zurückkommen. Ansonsten sind es ja sehr bewaldete Flächen, wo der Krokodilmolch auf dem Boden lebt, so ein bisschen im Unterholz, zwischen dem Laub, zwischen Moosen, also sehr versteckte Lebensweise im Wald.
Jetzt muss man aber dabei sagen, auch wenn das hier in der, im Eletropenparadies sehr weitläufig ist, der versteckt sich jetzt hier nicht irgendwie frei unter den Steinen, ne? Sondern am Ende habt ihr trotzdem einen Bereich für den geschaffen, damit man, glaube ich, auch mal ein Auge drauf werfen kann.
Ganz genau. Also es ist ja eine sehr kleine Art. Würde ich den hier einfach laufen lassen, würde ich ihn wahrscheinlich nie wiederfinden und hätte dann entsprechend ja auch keine Kontrolle über eine Nachzucht, über die Gesundheit von dem Tier. Bei uns lebt er in einem Terrarium und dieses Terrarium ist ganz versteckt, so wie der Krokodilmolch selbst auch sehr versteckt lebt. Das heißt, ich denke oft, dass viele Besucher gar nicht wirklich wahrnehmen, dass wir die Art haben. Vielleicht einfach an dem Bereich vorbeilaufen und die Tiere deshalb auch nie zu Gesicht bekommen. In unserer Tropenhalle ist es so, dass wir da so einen kleinen, so ein bisschen abgetrennten Bereich haben, an so einem Seiteneingang von der Tropenhalle. Da steht ein Brunnen und dahinter versteckt in der Kulisse von Häusern hier, da ist eben noch ein Terrarium eingebaut. Ja. Und in dem Terrarium, da haben wir insgesamt 5 Stück von den vietnamesischen Krokodilmäulchen.
Wie ist das so geschlechtsmäßig? Also Männlein, Weiblein?
Beides. Wir haben da 2 Männchen und 3 Weibchen. Mhm. Von außen ist es schwierig zu erkennen. Die Weibchen sind ein bisschen größer als die Männchen. Daran kann man es sehen. Man sieht die Tiere aber so selten, dass man selten die Chance hat, mal beide wirklich nebeneinander zu sehen. Unsere Tierpfleger können das. Für die Besucher ist es eher ein Glücksspiel, dass sie überhaupt mal ein zu Gesicht bekommen.
Ja, das liegt aber auch daran, dass die, ich glaube, die sind nachtaktiv, oder?
Die sind überwiegend nacht- und dämmerungsaktiv, genau. Ja. Also tagsüber sind die nicht so viel unterwegs. Ich hatte schon ab und zu mal Glück, dass ich am Terrarium vorbeigehe, auch tagsüber und mal einen draußen gesehen habe. Oder zumindest, wenn ich länger suche, dass irgendwo ein Kopf aus dem Moos rausschaut und so ein bisschen guckt, was draußen los ist. Dass die wirklich sehr aktiv sind, kommt tagsüber selten vor.
Dann stellen wir uns natürlich schon die Frage, in dem Terrarium selber, wie sieht es da aus, wenn es um Bodenbeschaffenheit geht? Brauchen die irgendwie Felsen, brauchen die Steine? Müsst ihr denen irgendwie Nischen bauen? Bauen die sich was selber? Also kann man dazu was sagen?
Also ganz besonders wichtig ist das Klima im Terrarium.
Ja.
Weil in dem Verbreitungsgebiet in Vietnam, da ist es so, dass es jahreszeitliche Schwankungen gibt, die wir hier in unserer Halle auch haben. Also im Sommer ist es hier natürlich auch wärmer als im Winter. Das brauchen die Tiere auch, das ist ganz wichtig für deren Zyklus, auch für die Zucht. Genauso ist die Luftfeuchtigkeit wichtig. Das heißt, im Sommer und Frühjahr, da wird besonders viel gesprüht, da kommt besonders viel Feuchtigkeit rein, was quasi den Regen in der Natur imitiert, in der Zeit, wo es viel regnet. Im Winter, da sind die Tiere noch viel weniger aktiv als im Sommer. Das heißt, da sehen auch die Tierpfleger die oft tagelang nicht, weil die da wirklich so, die schlafen nicht richtig, aber die sind auf jeden Fall viel weniger aktiv, fressen viel weniger und da regnet es dann entsprechend noch weniger. Da gehen die in so eine Ruhephase, bevor sie dann im Frühjahr wieder anfangen zu züchten. Von der Einrichtung kann man sich das vorstellen wie so ein typisches Waldterrarium. Also da sind ein paar größere Pflanzen und Äste drin, die Tiere aber nicht großartig nutzen. Also die klettern nicht. Da geht es mehr darum, dass sie so ein bisschen Struktur und ein bisschen Schutz von oben haben, dass sie den Eindruck haben, ja, ich bin wirklich in einem Wald, weil auf offenen Flächen, da leben die Tiere nicht so gern.
Die gehen jetzt nicht irgendwie mal so an so einer Pflanze hoch?
Die
oder
gehen
was?
Nicht an so einer Pflanze hoch, nee. Also die leben wirklich sehr strikt auf dem Boden. Meistens irgendwo in der Nähe von Gewässern, also nicht im Wasser. Die leben wirklich an Land, gehen nur zur Fortpflanzung ins Wasser, leben aber trotzdem immer so gebunden an der Nähe von Gewässern. Das heißt, wenn dann die Regenzeit kommt, es regnet viel, es bilden sich viele Flüsse, Tümpel, Pfützen, dann müssen die Tiere die ja auch finden. Deshalb ist auch eine große Wasserschale im Terrarium drin, wo die Tiere jederzeit Zugang haben. Ansonsten ist ganz viel Moos auf dem Boden, feuchtes Moos, wo sich die Tiere drin verstecken, so ein bisschen vergraben können. Es ist auch Laub und Pflanzen im Terrarium, sodass die Tiere eigentlich überall viele kleine Versteckmöglichkeiten haben und wirklich Bereiche, die feuchter sind, weil sie vielleicht in der Nähe vom Wasser sind oder weil wir das Moos da ein bisschen feuchter halten, Bereiche, die trockener sind. So kann sich das Tier immer genau raussuchen, was es gerade bevorzugt. Es sind ja Amphibien, die haben ja eine feuchte Haut, die sind auf Wasser angewiesen, anders als ein Reptil, das ja auch bei Trockenheit keine Probleme hat, braucht ein Amphib immer in irgendeiner Form den Zugang zu Wasser.
Und natürlich am Ende auch irgendwas, was sie satt macht. Das ist ja auch mal so eine Frage. Was fressen so Tiere eigentlich?
Genau, gefüttert werden müssen die auch. Im Prinzip fressen die alles an tierischer Nahrung, also so Fleischfresser, die auf dem Boden vorkommt. Das heißt, das können Asseln sein, das können verschiedene Insekten sein. Zum Beispiel füttern wir hier mit Grillen oder Heimchen. Die fressen auch sehr, sehr gerne wurmartiges Futter, also so Rotwürmer, die man auch aus dem Garten, aus dem Kompost zum Beispiel kennt, die werden sehr, sehr gern gefressen. Alles, was so, ich sag mal, kreucht und fleucht auf dem Boden, Spinnen würden die fressen.
Okay, aber wenn man da jetzt ein Stück Schnitzel oder ein Gulasch-Dings reinsetzt,
haben die da keine Interesse dran. Genau, also das Futter muss schon lebendig sein, es muss sich bewegen. Also dieser visuelle Reiz, dass sich was bewegt, der ist ganz wichtig. Genau, und es muss für die irgendwie erreichbar sein. Also was klettert, springt oder zu groß ist, da kommen die natürlich nicht ran.
Genau,
sondern deshalb so ein Regenwurm zum Beispiel auf dem Boden, der ist relativ langsam, da kommt der Molch gut hinterher und der wird dann eben auch gefressen.
Und wie viel kann man da, oder du hast gerade gesagt, die fressen dann mal weniger, ne? Im Sommer vielleicht ein bisschen mehr. Wie viel brauchen die denn so? Also ich meine, du hast gesagt 15 cm.
Genau, also relativ kleine Tiere. Wir füttern die im Sommer so ungefähr zweimal die Woche, also etwas regelmäßiger. Im Winter, da bieten wir tatsächlich nur ein bis zweimal im Monat überhaupt Futter an. Oft wird es aber dann noch verweigert, also haben sie gar kein Interesse daran zu fressen. Deshalb ist es sehr, sehr unterschiedlich und dann auch keine großen Mengen. Also wenn jeder Molch so ein bis zwei Stücke von so einem Wurm frisst oder zwei Insekten oder so, dann ist auch wieder gut für die Woche.
Okay. Finde ich ja schon schwierig. Kann man das dann überhaupt nachhalten? Also man sagt so ungefähr so und so viel haben wir reingegeben und dann am Ende wird es schon passen? Oder also ihr sagt ja, ihr versucht die Dinge auch zu kontrollieren.
Wir können die tatsächlich sehr, sehr gezielt füttern.
Also
wenn die Tierpfleger hingehen, dann suchen die sich die Tiere. Im Winter weniger, weil sie da wirklich viel schlafen und sehr versteckt sind. Aber im Sommer, da suchen sich die Tierpfleger wirklich, heben die Steine hoch, heben die Verstecke hoch, gucken, wo die Tiere sind und können die auch ganz gezielt von der Pinzette füttern. Das heißt, ein Stückchen Wurm an einer langen Pinzette halte ich dem Krokodilmolch vor die Nase und dann sehe ich, der frisst was. Ich kann natürlich auch Futter im Terrarium verteilen, aber wie du sagst, da habe ich ja keinerlei Kontrolle. Da weiß ich nicht, ob einer vielleicht nie was abbekommt, die anderen dafür viel zu viel. Deshalb, wir versuchen das schon so ein bisschen zu verteilen und auch eine gewisse Kontrolle zu haben, dass wir wissen, es haben zumindest alle gefressen. Ich muss mir keine Sorgen machen.
Björn, du hattest vorhin mal gesagt, ganz spannende Folge, weil natürlich auch zum Thema Artenschutz die vietnamesischen Krokodilmolche hier in der Zoom-Erlebniswelt quasi ihre Aufgabe erfüllen. Also das heißt, ihr arbeitet auch ein Stück weit mit den Tieren. Vielleicht kannst du uns da nochmal so einen Hinweis geben, wie seid ihr überhaupt daran gekommen?
Also über die Aufgaben der Zoos haben wir ja schon öfter gesprochen, auch in anderen Folgen. Speziell bei dem Krokodilmolch habe ich jetzt auch schon erklärt, das ist keine besonders besucherattraktive Art. Also das ist eine Art, die wir wirklich mit dem Artenschutzgedanken halten. Also unser Hauptfokus ist wirklich, diese Art zu erhalten, zu züchten, zu vermehren und damit eine stabile Population von dieser Art mit aufzubauen in Zusammenarbeit mit anderen. Der große Vorreiter bei dieser vietnamesischen Art ist der Kölner Zoo. Im Kölner Zoo, da werden die Tiere gezüchtet schon seit 2018. 2018 war tatsächlich die Welterstzucht. Also vorher hat noch nie irgendjemand im Terrarium diese Art gezüchtet.
Ja, ja.
2018 das allererste Mal und seitdem sehr regelmäßig, sehr erfolgreich. 2019 wurden auch schon die allerersten Tiere vom Kölner Zoo nach Vietnam gebracht. Also die sind dahin geflogen, haben die Tiere mitgebracht und haben die dort in so eine vietnamesische Biodiversitätsstation gebracht, wo auch eine Zucht passiert. Also die bauen dort auch eine Ex-situ, eine Reservepopulation auf, außerhalb von der Natur, versuchen dort die Tiere zu vermehren, um die Art einfach zu erhalten. Und wir im Zoo machen das genauso. Es ist also ein Zusammenarbeiten von in-situ in der Natur und ex-situ in den Zoos, zum Beispiel in Europa. Wir haben unsere Tiere tatsächlich aus dem Kölner Zoo bekommen, also es sind Nachzuchten von dort. Wir haben selbst auch schon erfolgreich gezüchtet, haben jetzt auch einige Nachzuchten hinter den Kulissen.
Ja.
Und wir machen das nicht allein, sondern wir machen das, das ist noch eine kleine Besonderheit hier, zusammen mit der Organisation Citizen Conservation. Das ist eine Organisation, die verbindet nicht nur Zoos, sondern auch Privathalter und hat das Ziel, so eben diese kleinen Arten, die vielleicht auch gar nicht so viel gesehen werden oder die auch relativ gut zu Hause haltbar sind in eher kleinen Terrarien, die eben koordiniert zu züchten und zu verteilen, um da ein großes Haltungsnetzwerk aufzubauen.
Ach, das heißt also, Privatleute können da quasi auch mitmachen.
Das ist die große Besonderheit tatsächlich bei Citizen Conservation und auch bei unseren Krokodilmolchen. Das ist kein Projekt, das rein von Zoos betreut wird, sondern einige Tiere sitzen in zoologischen Einrichtungen, teilweise in der Schau, wie bei uns, wo man die Tiere selten sieht, teilweise hinter den Kulissen, wo einfach gezüchtet wird. Es gibt aber auch viele engagierte Privathalter, die also ein großes Interesse an der Art vielleicht haben und vielleicht auch schon besondere Erfahrungen in der Terroristik mitbringen, die dann auch von den Zoos diese Tiere beziehen können und die Tiere dann halten und züchten. Die Tiere bleiben aber Eigentum von der Organisation, also von Citizen Conservation. Das ist also nicht so, wie wenn ein Privathalter irgendwo in den Zoohandel oder so geht, sich einfach Tiere kauft, sondern die Tiere werden, ähnlich wie das in den Zoos passiert, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass die Tiere eigentlich keinen materiellen Wert haben, dass die Tiere nicht verkauft werden, sondern nur getauscht und weitergegeben.
Ja.
Das Ganze, wie das die Zoos machen, dieses Netzwerk, das eben nur nochmal erweitert eben auch auf Privathalter.
Völlig, völlig abgefahren. Aber dann ist es ja noch wichtiger, dass wir nochmal über den Themenblock sprechen, welche Herausforderungen es eigentlich dann am Ende auch in der Haltung, der Pflege und auch der Zucht gibt. Also jetzt für euch als Zoom-Erlebniswelt, ihr habt euch irgendwann dazu entschlossen, wir machen das. Ja, was bedeutet das? Welche Aufgaben und welche Herausforderungen sind dann diejenigen, die ihr zuerst mal aus dem Weg räumen müsst?
Also tatsächlich, was die Haltung angeht, ist das Schöne, die Haltung ist relativ einfach.
Ja.
Also wenn man so gewisse Grundparameter beachtet, ist das keine besonders empfindliche Tierart. Das heißt, die Haltung prinzipiell, die kriegt man ganz gut hin. Unsere Tierpfleger hier hatten, bis wir die Art geholt haben, auch keine besondere Erfahrung mit Schwanzlurchen, haben sich da aber toll reingearbeitet, muss ich wirklich sagen. Also inzwischen kennen die Leute sich hier super aus in Asien und haben ja, wie gesagt, auch schon erfolgreich gezüchtet. Das heißt, die reine Haltung ist nicht schwer, die Zucht ist schon durchaus komplex. Da hatten wir jetzt auch dieses Jahr das erste Mal Erfolg, haben das geschafft, ja, nachzuzüchten. Das kann ich gleich einmal ausführlich beschreiben, was da so die einzelnen, ja, genau, Schritte sind, was nötig ist. Kann ich jetzt gleich machen oder wenn du vorher noch andere Fragen hast, können
wir später. Nein, genau darauf wollte ich hinaus.
Ja gut, dann sprechen wir über die Zucht. Genau. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ganz wichtig ist das Klima in dem Terrarium. Das,
ja,
Klima folgt gewissen Schwankungen über die Jahreszeiten. Ganz wichtig für die Tiere, im Sommer ist es wärmer, im Sommer regnet es mehr. Dann kommt der Winter, da gibt es weniger Futter, weniger Regen, es ist ein bisschen kühler. Passiert hier bei uns im Haus glücklicherweise ganz von allein, weil einfach, wir haben ja hier so ein Foliendach, wo natürliches Licht reinfällt und das, ja, heizt das Haus mit auf. Es gibt hier natürlich auch Lüftungsanlagen, die das Gebäude heizen, aber zusätzlich macht eben auch die Sonne hier einen gewissen Einfluss. Heißt, im Sommer wird's, oder im Frühjahr wird es dann wieder wärmer. Die Tierpfleger fangen an, mehr zu sprühen. Und die Tiere merken, ah, jetzt kommt die Regenzeit. Dann sind die Männchen die Ersten, die sich ins Wasser begeben. Ich habe ja vorhin gesagt, die leben eigentlich das ganze Jahr an Land, außer zur Paarungszeit. Da gehen die Männchen tatsächlich ins Wasser rein und warten da.
Ah, okay.
Die Männchen sind tagelang im Wasser, vielleicht auch wochenlang. Fressen in der Zeit auch nicht, weil sie ja unter Wasser sind. Und warten, bis ein Weibchen vorbeikommt. Die Weibchen gehen nur kurze Zeit ins Wasser rein, treffen da auf die Männchen. Die machen so einen Paarungstanz, wo die so ganz interessant so umeinander rumkrabbeln oder schwimmen, immer im Kreis. Und dann kommt es zu einer Paarung. Da wird ein Samenpaket vom Männchen abgegeben und vom Weibchen mit der Kloake wieder aufgenommen.
Mhm.
Und das war die ganze Paarung. Es ist nicht so wie bei vielen Fröschen zum Beispiel, wo man das kennt, wo die Paarung längere Zeit dauert, wo man diesen Amplexus hat, das Männchen greift das Weibchen, bleibt längere Zeit zusammen und die legen zusammen die Eier, sondern es kommt wirklich nur zu diesem Paarungstanz, der kann vielleicht mal einen Tag dauern oder so. Dann werden die Samen abgegeben vom Männchen, das Weibchen nimmt die auf und dann geht das Weibchen wieder. Das heißt, das Weibchen verlässt das Wasser wieder, das Männchen bleibt im Wasser in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwo noch mal ein anderes Weibchen vorbeikommt und auch ins Wasser reingeht.
Wenn du das so beschreibst, klingt das relativ einfach, aber genau das ist es wahrscheinlich gar nicht, ne? Sondern ihr habt, was muss man dann ausprobieren und welche Rolle haben dann die Tierpfleger dabei? Muss man die Tiere beobachten? Muss sie an der Nachtschicht?
Genau, also zu diesem Punkt können wir noch nicht so viel steuern, außer wie gesagt das Klima. Also ganz wichtig, dass wir uns eben genau dran halten, im Winter kühler, im Frühjahr dann mehr sprühen. Dann ist es noch so ein bisschen Glückssache, dass die Tiere das auch merken, verstehen. Die reagieren natürlich auch auf Luftdruck, zum Beispiel, wenn ein Gewitter aufzieht oder so. Dann gibt es Luftdruckveränderungen, da sind Sachen, die können wir eigentlich gar nicht steuern. Das heißt, bis dahin müssen die Tiere das selber hinkriegen. Spannend wird jetzt der nächste Schritt. Das Weibchen verlässt das Wasser wieder und legt irgendwo in der Nähe vom Gewässer an Land die Eier ab. Ist auch eine kleine Besonderheit, weil viele Amphibien legen ihre Eier ja wirklich ins Wasser. Und im Wasser schlüpfen dann ja beim Frosch zum Beispiel die Kaulquappe, lebt im Wasser, macht dann die Metamorphose, geht wieder an Land. Hier passiert es so ähnlich, nur dass die Eier schon tatsächlich an Land abgelegt werden. Das heißt, hier werden das erste Mal die Tierpfleger ganz relevant, weil die müssen natürlich regelmäßig das ganze Terrarium durchsuchen zur entsprechenden Jahreszeit und gucken, ob sie irgendwo diese Eier finden. Das sind so kleine Haufen, die auch sehr, sehr unterschiedlich, das können mal 20 Eier, aber auch mal 50 Eier sein.
Ja.
Und die Eier sind wirklich groß, das unterschätzt man auch. Also die sind fast so ein Zentimeter, ein einzelnes Ei ist fast ein Zentimeter groß.
Okay.
Und diese Eipakete, die liegen dann versteckt irgendwo im Unterholz. Die Tierpfleger finden die. Und was wir bisher fast immer so gemacht haben, ist, dass die Eipakete dann entfernt werden. Es gibt keine Aufzucht von den Tieren. Das heißt, die Krokodilmolchmutter ist nicht traurig, wenn man die Eipakete wegnimmt, weil die vergisst quasi wieder, dass sie die gelegt hat. Die betreibt keine Brutpflege, die passt nicht auf das Gelege oder auf die Jungtiere. Im Gegenteil, könnte es sogar eher sein, dass ein Jungtier auch mal gefressen wird. Das heißt, wir entfernen dann das Gelege und dann beginnt die sehr aufwendige Arbeit für die Tierpfleger. Da müssen diese Eier nämlich inkubiert werden. Die kommen auf ein feuchtes Substrat hinter den Kulissen in einem kleinen Becken. Kann man sich vorstellen, eigentlich eine Kunststoffschale.
Ja.
Da drin ist ein bisschen Wasser. Darüber bauen wir so einen kleinen Landteil. Kann man aus allen möglichen Materialien bauen. Das könnte zum Beispiel auch ein Stein sein, der eben oben aus dem Wasser rausragt. Darauf lege ich nochmal einen Küchenkrepp oder so, ein Zewa, also was Feuchtigkeit aus dem Wasser rausziehen kann, damit ich da ein allgemein ganz feuchtes Milieu habe in dieser Box. Darauf kommen die Eier und da bleiben die Eier liegen, so circa 2 bis 4 Wochen lang, und in der Zeit entwickelt sich in dem Ei die Larve. Und wenn die Larve schlüpft, dann springt sie selbstständig von dem Ei in das Wasserbecken rein.
Okay.
So. Das ist also der Part, der so ein bisschen tricky ist, dass ich dieses Gelege richtig zeitige, dass da auch erfolgreich die Jungtiere rauskommen, ins Wasser kommen. Und dann noch viel aufwendiger wird es, wenn ich diese Larven füttern muss. Die Larven von den Krokodilmolchen, die sind recht klein, so ungefähr 2 Zentimeter groß.
Ja.
Die haben diese großen Außenkiemen, das hast du vielleicht auch schon mal
gesehen. Ja, genau,
diese im außen liegenden Kiemen, durch die sie dann atmen. Und die müssen dann regelmäßig mehrmals am Tag gefüttert werden. Am Anfang wissen die noch nicht so genau, was Fressen eigentlich bedeutet und was sie gut finden. Das heißt, da muss ich sehr regelmäßig sehr viel verschiedenes Futter anbieten. Bei uns sind es meistens lebende Insektenlarven, die wir im Wasser anbieten, also rote Mückenlarven oder Tubifex oder ähnliches.
Ja.
Die werden gefressen, dann wachsen die Larven. Das dauert nochmal so 2 bis 3 Monate. Es ist alles sehr, sehr temperaturabhängig bei der Art. Dabei muss ich konstant darauf achten, dass die Wasserparameter stimmen. Das heißt, dass mein Wasser nicht kippt, dass es nicht schlecht wird, weil ich natürlich da jede Menge Futter reinpacke, von dem nur ein ganz kleiner Bruchteil gefressen wird. Das heißt, ich muss sehr auf Hygiene achten. Ich muss sehr darauf achten, dass ich das richtige Wasser verwende. Wir verwenden nur abgestandenes Wasser, also nicht frisch aus der Leitung, sondern Wasser, das schon ein paar Tage bei uns sich setzen konnte. In das Wasser kommt zum Beispiel Laub, das gibt Huminstoffe ab, das macht das Wasser etwas saurer, das verhindert, dass Verpilzungen leicht entstehen oder dass kleine Wunden besser wieder verheilen können.
Ja.
Das ist also dann alles Arbeit der Tierpfleger, sich so gut wie möglich um diese Larven zu kümmern, bis es zur Metamorphose kommt. Metamorphose, also wie beim Frosch auch, die verlieren ihre Außenkiemen, die stellen um von der Kiemenatmung auf die Lungenatmung, nehmen dann also atmosphärische Luft, Luft über Wasser zu sich, krabbeln aus dem Wasser raus und leben ab dem Moment wie ein adulter Krokodilmolch an Land.
Du hast gesagt, da nimmt man so das Gelege raus, können 30 bis 50 sein. Ist dann auch sicher, dass das 30 bis 50 werden? Oder hat man da irgendwie so eine Ausfallquote? Ist das Glückssache?
Also es gibt ganz, ganz viele Methoden, die schon probiert wurden, diese Art zu inkubieren. Es wurde zum Beispiel in kleinen Wasserboxen immer nur so 3, 4 Larven zusammen aufgezogen oder in großen Boxen vielleicht auch mal 20, 30 Stück zusammen, vielleicht ein ganzes Gelege zusammen. Alles hat unterschiedliche Erfolge. Manchmal wachsen die Tiere ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Bei der Aufzucht mit mehr Tieren habe ich vielleicht etwas mehr Verluste. Es kann auch mal zu Kannibalismus zwischen den Larven kommen,
ja,
dass also eine größere Larve eine kleinere frisst. Das heißt, garantiert ist das alles nicht. Es kommt, also man hat definitiv Ausfälle. Es kommt während der Aufzucht immer wieder zu Ausfällen.
Ja, ja.
Auch bei den Landgängern, also bei denen, die dann frisch durch die Metamorphose durch sind, kommt es am Anfang immer wieder noch zu Ausfällen. Da sind die Tiere einfach so klein und es ist so komplex, dass es fast nicht vorherzusagen ist oder fast nicht komplett auszuschließen ist. Und im Prinzip ist es in der Natur nichts anderes. Also es gibt ja einen Grund, warum die so viele Eier legen, so viele Larven bekommen, weil das einfach Tiere sind, die sich dadurch erfolgreich vermehren, dass sie einfach eine große Masse produzieren. Und wenn von diesen 30 Larven 2, 3 erwachsen werden in der Natur, dann ist es schon ein Erfolg. Die können sich weiter fortpflanzen. Im Zoo haben wir deutlich höhere Chancen. Also wir hatten ein paar kleine Ausfälle. Wir haben aber hinter den Kulissen aktuell durchaus so um die 45 kleine Krokodilmolche, das heißt sehr, sehr viele Tiere aus nur einer einzigen Zuchtsaison. Wir waren da also ziemlich erfolgreich und hatten nur recht wenige Ausfälle.
Super. Björn, mit Blick auf die Uhr müssen wir so langsam zum Ende kommen. Deswegen wäre es aber trotzdem sinnvoll, jetzt nochmal über so diesen Themenkomplex Schutz und Zukunft zu sprechen. Du hattest gerade gesagt, die Kolleginnen und Kollegen vom Zoo in Köln sind da sehr aktiv, was die Krokodilmolche, die vietnamesischen, angeht. Kann man schon so, auch im Hinblick auf die Vietnamazing-Kampagne, kann man schon so ein bisschen was vermelden? Also gibt es da Erfolge? Ist das irgendwie auf dem richtigen Weg? Oder muss man vielleicht am Ende auch sagen, wir waren stets bemüht, aber irgendwie ist vielleicht noch nicht die Zeit reif genug dafür? Also was wäre da so ein Status?
Ja, also die Kollegen in Köln, die haben da wirklich viel Pionierarbeit geleistet, auch schon vor der Kampagne. Die waren auch sehr aktiv mit einbezogen bei der Planung und Organisation von der Kampagne. Das heißt, Da ist sehr, sehr viel Arbeit von Köln reingeflossen und die haben da wirklich auch sehr viele Erfolge zu vermelden. Insofern, dass, ja, wie ich schon erzählt habe, auch Kölner Tiere in die Natur gebracht wurden. Es wurde auch viel geforscht, es wurden natürlich viele Gelder gesammelt, also die Vietnam Amazing Kampagne. Nicht zuletzt ging es auch darum, Aufmerksamkeit zu schaffen, dass gespendet wird, dass Geld dann eben in der Natur eingesetzt werden kann. Es wurden Verbindungen geschaffen zwischen vietnamesischen Behörden und Behörden in Deutschland oder in Europa mit der EASA, sodass die Zusammenarbeit einfach besser funktioniert, dass man besser auf einen Wissensaustausch zurückgreifen kann. In Vietnam wurde in der Zeit tatsächlich die lokale quasi rote Liste überarbeitet. Das heißt, dort wurden ganz viele Assessments gemacht, ganz viel geforscht zu bestimmten Tierarten, auch zum Beispiel verschiedene Krokodilmolcharten. Ja. Dazu, wie die Tiere leben, wie sehr sie bedroht sind, wie ich sie vielleicht in Zukunft besser schützen kann. Das heißt, da gibt es wirklich viele schöne Erfolge. Und was innerhalb der Zoos vielleicht passiert ist, ist durch die Vietnam Amazing Kampagne, da zählen wir ja zum Beispiel auch dazu, haben wir uns ja auch entschieden, zum Beispiel die Art jetzt zu halten und ja auch dauerhaft weiterzuhalten und zu vermehren. Das heißt, es wurde auch eine gewisse Aufmerksamkeit geschaffen und es sind ganz viele neue Halter dazugekommen, was ja für so eine Reservepopulation auch super wichtig ist. Das heißt, je mehr Halter ich habe, desto mehr Tiere von der Art kann ich ja eben auch erfolgreich halten und weiterzüchten.
Da ist natürlich am Ende auch nochmal der Ratschlag wichtig, ne? Wo wir dich hier sitzen haben. Was können denn eigentlich die Zuhörer selbst zum Schutz, also vielleicht auch gerade von Amphibien und so weiter, tun? Wenn Sie das spannend finden, was wir uns hier gerade erzählen.
Also speziell in diesem Fall ist die Vietnam Amazing Kampagne ja noch nicht ganz vorbei. Also zum Jahresende wird sie jetzt beendet. Aber wer da natürlich Interesse hat, kann sich da noch weiter informieren, bilden. Dazu gibt es auch eine Website, kann da natürlich auch spenden. Man kann aber gerade bei den Amphibien auch ganz viel zu Hause machen, weil es ist ja nicht nur der Krokodilmolch in Vietnam gefährdet, sondern diese ganze Gefährdung von den Amphibien, das ist ja eine globale Krise. Also global sind die Amphibien, die das am stärksten bedrohte Taxon, das sind wirklich die Arten drunter, die am allermeisten Rückgang haben, also wo man am schnellsten sieht, dass immer mehr Tiere sterben. Das hat verschiedene Ursachen. Das ist natürlich die Lebensraumzerstörung, sowohl beim vietnamesischen Krokodilmolch als auch hier in Deutschland, also Lebensraumfragmentierung, Straßen, die gebaut werden. Man kennt ja hier in Deutschland zum Beispiel diese Wege gebaut werden, damit Erdkröten, die ja wandern zu ihren Laichgewässern, damit die durch irgendwelche Tunnel unter der Straße durchgeführt werden oder wo es freiwillige Helfer gibt, der NABU oder so, die die Tiere einsammeln und übersiedeln. Was kann man zu Hause machen? Natürlich Gewässer anlegen. Also wer den Luxus hat, einen Garten zu haben zum Beispiel und sich da einen kleinen Gartenteich anlegen kann, der muss auch nicht groß sein. Ganz wichtig ist nur, dass da eben keine Fische drin sind, weil wenn in einem Gewässer Fische drin sind, dann ist der für die Amphibien viel weniger attraktiv, weil die wissen natürlich, wenn ich mich hier drin versuche zu vermehren, dann sind da die Fische, die fressen meine Eier, meine Kaulquappen. Das heißt, viel weniger interessant für einen Molch oder für einen Frosch, sich da anzusiedeln. Das heißt, auf die Art kann ich was machen. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was auch so ein globales Thema ist, ist ja dieser Chytridpilz, also diese Krankheit, diese Pilzerkrankung, die global Amphibien befällt und tötet. Das hat man vielleicht auch immer wieder mal in den Nachrichten schon gesehen, dass da auch in Deutschland zum Beispiel die Feuersalamander sehr, sehr stark betroffen sind. Da gibt es eine bestimmte Art von Pilz, die speziell eben Salamander anfällt. Die wird auch so umgangssprachlich Salamanderpest genannt zum Beispiel. Da leiden die Bestände bei uns sehr, sehr stark drunter. Und in manchen Regionen in Deutschland sind die Bestände wirklich total eingebrochen, dadurch, dass diese Krankheit verschleppt wird. Und wie wird die verschleppt? Nicht zuletzt natürlich, weil zum Beispiel Wanderer, die gehen heute in dem einen Gebiet wandern, waschen ihre Schuhe nicht, gehen dann woanders wandern. Und wenn ich da durch ein Gebiet laufe, wo dieser Pilz vorhängt, dann trage ich den mit meinen Schuhen natürlich woanders hin. Das kann ganz unbewusst, versehentlich passieren. Aber ganz wichtig auch, ich finde irgendwo einen Feuersalamander, ich kann den nicht einsammeln und irgendwo ganz weit wegfahren in irgendeinen Wald und da wieder aussetzen, weil dadurch kann ich natürlich sein, dass das ein erkranktes Tier ist und ich bringe das zu einer Population, die noch gesund ist und verbreite das dadurch. Also bei Amphibien immer große Vorsicht, nicht einfach so anfassen, wenn man die anfasst, Handschuhe anziehen oder zumindest die Hände vorher nass oder waschen, damit diese Fette von uns nicht auf die Haut von den Amphibien übergehen. Die Tiere möglichst, wenn man sie findet, lokal wieder aussetzen. Was auch immer ein großes Thema ist, sind zum Beispiel, viele Leute finden vielleicht in ihren Kellern mal einen Frosch oder einen Molch, der durch den Lichtschacht in den Keller reingefallen ist oder diese Wasserablaufschächte, die man oft an den Straßen oder an Häusern hat oder so, da findet man auch immer wieder Amphibien drin. Denen muss man natürlich helfen, also dass man die wieder rausholt und die möglichst lokal wieder raussetzt, weil das sind natürlich alles Tiere, die zu den Populationen beitragen und wenn die während ihren Wanderungen zum Beispiel zum Laichgewässer da reinfallen, dann sind die für die Population im Prinzip verloren, wenn keiner kommt und die wieder rettet. Das sind so kleine Sachen im Alltag, die man machen kann, sich wirklich, wenn man viel in natürlichen Wäldern unterwegs ist, sich zwischendurch dann zu Hause die Schuhe richtig sauber machen, vielleicht auch einmal desinfizieren, damit man da nichts verbreitet und ja, einfach so ein bisschen auf die lokale Fauna, auf die lokalen Amphibien eben auch aufpassen.
Perfekt. Letzte Frage, bevor wir uns bei dir bedanken. Du sagtest gerade, wird amazing, die Kampagne läuft aus. Kann man schon sagen, was uns dann danach erwartet? Oder, also ich ist ja auch ein bisschen anteasern, wir werden eine Folge drüber machen, das ist so sicher wie es...
Ja, genau. Also es wird wieder eine neue Kampagne geben. Soweit ich weiß, ist die Kampagne bisher nur intern in der EASA vorgestellt, aber noch nicht extern. Das heißt, ich werde jetzt noch nicht verraten, worum es geht, aber die Kollegen bei der EASA und in verschiedenen Zoos, die sind ganz aktiv dran am Arbeiten, am Vorbereiten. Und mit dem Jahreswechsel wird dann eben auch die neue Kampagne offiziell vorgestellt und dann wird die wieder für 2 Jahre laufen und wird quasi andere Hotspots der Biodiversität oder andere Bereiche, wo Arten besonders im Fokus sind, dann einfach ins Licht bringen und darüber berichten.
Genau, das heißt für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen, denn dann werden Sie ziemlich zügig am Anfang des nächsten Jahres bestimmt mitbekommen, was die neue EASA-Kampagne ist. Diese Informationen, wie aber auch die über die heutige Folge finden Sie auf den Social-Media-Kanälen und natürlich unter www.zoom-erlebniswelt.de. Björn, ganz lieben Dank. Das war mal wieder super spannend. Wir haben auch fleißig die Zeit überzogen, aber es hat sich gelohnt. Dank dir.
Ja, sehr, sehr gerne. Dankeschön.
Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.